Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die haben sich halt bei Dietrich Verlag in Verbindung gesetzt und Dietrich Verlag, soweit ich mitbekommen habe, hat mitgeteilt, dass der Titel geändert worden ist.
Okay. Vielen Dank.
Und ja.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu dieser Sprechprobe sozusagen. Ich begrüße Sie zu dieser Lesung. Mein Name ist Anna Kalieri, ich bin Autorin und ich möchte heute diese Veranstaltung mit zwei anderen Autorinnen gestalten. Zum einen Fahime Farsay und zum anderen Tina Bruschmann. Und uns verbindet, dass wir Autorinnen in der Initiative Literatur statt Brandsätze sind. Der Hintergrund zu dieser Initiative sind die fremdenfeindlichen Vorfälle im letzten Jahr, die uns als Autoren sehr verstört haben und die ja besonders in Sachsen auch so sehr auffällig waren. Und deswegen haben wir gedacht, wir als sächsische Autoren und Autorinnen müssten mit den Mitteln der Literatur etwas unternehmen, um Weltoffenheit und Empathie zu stärken. Und was können wir als Autoren tun? Wir können Lesungen machen und wir können über die Lesungen mit Menschen ins Gespräch kommen. Am besten in ein Gespräch auf gleicher Augenhöhe. und in ein Gespräch, wo eben solche Soft Skills wie Empathie freigelegt werden oder wachgekitzelt werden. Das war eine ehrenamtliche Initiative, die letztes Jahr im März gestartet ist und bis Oktober ging. 60 Autoren und Autorinnen haben sich dem Aufruf angeschlossen. Das sind Autorinnen und Autoren aus Sachsen und mit Sachsen-Bezug. Und bis zum Herbst, bis Ende Oktober letzten Jahres, haben insgesamt 30 Lesungen in ganz Sachsen stattgefunden. Lesungen mit diesem Anteil an moderierten Gespräch. Und ein Ansatz war auch noch, dass wir uns gedacht haben, wir möchten dorthin gehen, wo bisher weniger Kultur stattfindet, dorthin, wo weniger Autoren gelangen, aus finanziellen oder aus geografischen Gründen auch. Also wir wollen auch dazu beitragen, dass niemand in diesem Bundesland Sachsen das Gefühl hat, sich abgehängt zu empfinden, weil er oder sie außerhalb der drei Metropolen lebt. Unsere Autoren sind sehr unterschiedlich. Es ist eine breite Palette von den Genres her, also von Lyrik bis historischer Roman, literarischer Roman bis hin zum Sachbuch. Und die beiden Autoren, die ich hier heute habe, sind darüber hinaus auch noch sehr unterschiedlich, denn die eine stammt aus Köln, nein, eigentlich aus dem Iran, aber sie lebt in Köln, und die andere aus Thüringen und lebt in Leipzig. Und sie lesen heute für unsere Initiative, um dieses Spektrum ein bisschen vorzustellen, aus ihren neuesten Werken. Fahime Farsay liest aus Nasrins Östwestliche Nacht, Entschuldigung. Dieses Buch ist gerade im Dittrich Verlag erschienen. Und Tina Puschmann liest aus Lostage im Residenzverlag Wien im Februar diesen Jahres erschienen. Fahime Farsay wurde 1992 in Teheran geboren und studierte als eine der wenigen Frauen dieser Zeit Jura und wollte sich gern für gerechtere Verhältnisse einsetzen, auch für freie Meinungsäußerung und gegen die Diskriminierung von Frauen und Kindern. Deshalb studierte sie nach dem Studium, arbeitete sie dann in einem anderen Gebiet, nämlich als Redakteurin für mehrere Zeitungen, und geriet aber in die Aufmerksamkeit des Schah-Regimes auf negative Weise und landete wegen einer kritischen Erzählung im Gefängnis, wo sie 18 Monate inhaftiert war, und danach ging sie in den Untergrund und floh dann letztendlich nach Deutschland und lebt seit 1983 in Deutschland, wo sie für verschiedene Zeitungen arbeitet, für die Tageszeitung, für den Freitag und auch für die Deutsche Welle als freie Journalistin. Fahime Farsay ist Mitglied des PEN und engagiert sich für Migrantinnen und Antidiskriminierung in Deutschland. Sie schrieb bisher 6 Bücher mit dem Neuen.
Ja.
Unter anderem eines Dienstags beschloss meine Mutter, Deutsche zu werden, und Die gläserne Heimat. Aus diesen beiden Büchern hat sie für unsere Initiative einmal in Delitzsch gelesen mit einem neu gegründeten Verein Interkultur und einmal für die Belegschaft einer Firma in Freiberg. Das war was Besonderes, weil diese Firma sich sehr für Geflüchtete einsetzt. Heute hat sie ihren neuen Roman, oder besser gesagt eine Novelle, mitgebracht, Nasrins Östwestliche Nacht, und stellt darin eine iranische Hauptfigur vor, Shala, die nach einem Unfall in einem Krankenhaus landet und in dem Krankenhaus gegen die strikten Formen des Krankenhausregimes aufbegehrt und ihre Identität versucht zu verteidigen. Ich möchte jetzt Fahime Farsay bitten, ein Stück zu lesen, vielleicht so 10 Minuten oder 8 bis 10 Minuten. Dann würde ich die andere Autorin vorstellen und dann hören wir ein Stück von ihr. Und ich würde mich freuen, wenn die Zeit noch reicht, dass wir mit den Autoren ins Gespräch kommen und vielleicht auch aus dem Publikum noch die eine oder andere Frage beantwortet werden kann.
Ja, guten Tag. Wie eben erwähnt wurde, heiße ich Fahime Farsay. Das sage ich nochmal, damit ich selber auch merke, wie ich heiße, weil es normalerweise mein Name, ausnahmsweise wurde ganz richtig eben jetzt hier ausgesprochen, aber normalerweise wird nicht so richtig. Also, wie Sie dann halt vermuten konnten, diese Krankenhausgeschichte ist als ein Zeichen für Mikrokosmos Deutschland und dass meine Protagonistin da landet mit drei gebrochenen Rippen, zeigt, dass sie auch auf Hilfe angewiesen ist. Dramaturgie ein bisschen dichter zu machen, habe ich auch sie in eine Notsituation gebracht, und zwar, dass sie dann halt unbedingt auch Wasser lassen muss. Und das gelingt ihr nicht aus diesen konventionellen Wege, weil sie eben nicht zur Toilette gehen kann. Und alle ihre Versuche, Schwester anzusprechen, um einen Top zu bekommen, scheitern auch. Also in dieser Passage, die ich dann halt ganz kurz vorlese, liegt sie mit diesen drei gebrochenen Rippen auf dem Bett, im Bett, und bekommt halt Besuch von den Ärzten, was ja sehr horrormäßig für sie ist. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und einige Frauen und Männer in Weiß treten flüsternd ein. Verlegen wünschte sich Nassim: Oh Gott, hoffentlich sprechen sie mich nicht an. Was soll ich machen? Flink griff sie von innen zum Rand der Decke, drückte ihn dicht auf der Matratze und hielt ihn mit aller Kraft fest. Sie hoffte, dass somit keine Lücke zwischen der Decke und der Matratze entstehen würde, aus der der Pissgeruch nach außen durchsickern könnte. So würde niemand ihre Faust öffnen und ihren Leib, aufgeweicht in eine Lache voller Urin, entdecken können. Die sechs Weißgekleideten marschierten wie eine militärische Einheit, an deren Spitze sich ein alter Mann als Anführer befand, bis zur Mitte des Zimmers. Nasrin sagte kurz und unverbindlich guten Tag und zeigte sich mit ihrem iPod unverdächtig beschäftigt. Um den Eindruck noch zu verstärken, schaltete sie das Gerät ein, wählte im Menü unter Artisten zufällig einen Namen aus. Er lautete Cassandra. Da Nasrin die Gespräche zwischen den Mitgliedern der medizinisch-militärischen Einheit anhören wollte, aktivierte sie den Pfeil jedoch nicht. Die Ärzteeinheit hielt, wider Nasrins Erwarten, ausgerechnet von ihrem Bett an. Ein junger Arzt trat einen Schritt nach vorne, zog ein schwarzes Tablett aus seiner weißen Kitteltasche heraus und lag aufgeregt wie ein Streber unverständliche Sätze vor. Er redete so schnell, dass er nicht einmal seinen Speichel schlucken konnte oder ausatmen konnte. Vor seinem Wortsalat konnte Nasrin nur einen einzigen Ausdruck, den er stets wiederholte, verstehen. Die genannte Patientin. Sein Blick pendelte immer wieder zwischen Nasrin und dem iPod hin und her. Sie war so sehr von seinem Charme und seiner Anmut fasziniert, dass sie alles vergaß. Ihr Rippenschmerzen, die anderen Mitglieder der medizinischen Einheit und die Urinpfütze, in der sie lag. Sie lächelte verlegen und den jungen Arzt an. Sobald sich aber das, junge Arzt ist, sieht ähnlich aus wie ihren Sohn, deshalb sagt sie und wünscht sich: ach, er ist ja wie mein Schatz Pyrrhus. Wie gerne opfere ich mich für ihn. Sobald sich aber das Double von Pyrrhus ihrem Bett näherte, stopfte sie ihren Ohren mit den Hörkapseln des iPods zu, hielt mit beiden Händen den Deckenrand fest und rutschte bis zum Kinn darunter. Der künftige Arzt fragte Nasrin höflich, ob sie Deutsch verstehe. Nasrin schüttelte den Kopf, mehrmals heftig, als Nein-Zeichen, streckte den rechten Arm aus und schaltete schnell ihren iPod ein, um nicht mit ihm reden zu müssen. Eine Frauenstimme, warm und rauchig, erklang in ihren Ohren. Cassandra Christa Wolf. Später erfuhr sie, dass die verzaubernde Stimme der Schauspielerin Corinna Harfouch gehörte. Aus Angst, der Pissgeruch könnte sich sogar durch die Stimme verbreiten, stellte sie ihren iPod leise. Der Anführer der militärisch-medizinischen Truppe, dessen Gesicht faltig wie ein alter Royal Gala-Apfel war, sagte lustlos zu Pyrrhus Double: Lassen Sie die arme Patientin, lassen Sie dann halt in Ruhe. Dann fragte ihn nachdenklich: Sagen Sie mal, hat sich inzwischen etwas geändert auf der oder um die besagte Stelle? Ist sie härter oder dunkler geworden? Ist sie noch geschwollen? Tut es vielleicht weh? Oh, ist das stechend, ob der Schmerz stechend oder hemmend ist? Oder, naja, keine Ahnung, vielleicht zieht es dann halt durch. Der Jungas hatte keine Antwort auf all diese Fragen, die der alte Arzt in rascher Folge gestellt hatte. Zumindest hatte Nasrin den Eindruck, er näherte sich zugehend dem Bett, griff rechten Zipfel der Decke und um seine Unwissenheit zu vertuschen, verschob er das Datum des Tages, an dem er die genannte Patientin untersucht hatte, auf den Tag, an dem Nasrin noch gesund und munter mit ihrem Herkules-Fahrrad durch die Stadt gefahren und noch nicht ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Errötet bis zum Hals, sagte der junge Arzt: Bei der letzten Untersuchung, ja, ich glaube, gestern, da war nichts geschwollen. Beweisen konnte er seine Aussage nur mit einer Zuschauerstellung von Nasrins nacktem Körper, der nun bestialisch roch und aus dem Ätzen der Flüssigkeit quoll. So wollte er die Decke zur Seite ziehen und allen, also Sündenorgan, zeigen. Nasrin hielt die Decke mit aller Kraft fest und schüttelte als Nein-Zeichen heftig den Kopf, in dem Harfouchs sanfte Stimme hallte. Starke Schmerzen trommelten auf die knochigen Wände ihrer Rippen und trieben ihren Herzschlag an. Was soll ich jetzt machen, wenn die Decke beiseite schiebt? Wenn Pyrrhus ähnelt, die Decke beiseite schiebt? Ach, Asche auf meinem Kopf. Corinna Harfouch sagte als Seherin der Tochter von Priamos, dem König von Troja: Mit der Erzählung gehe ich in den Tod. Pyrrhus Double versuchte unauffällig und sagte, den Zipfel der Decke aus Nasrins Pfote herauszuziehen. Da es ihm aber nicht gelang, beugte er sich zu ihr hin und flüsterte, dass es wichtig sei, dem versierten Professor die Schmerzstelle zu zeigen. Er wolle ihr nur helfen. Nasrin zog die Decke bis zu ihrer Kehle und schüttelte erneut vehement den Kopf, schloss die Augen und mit dem typischen weichen Akzent der Iraner spuckte sie hastig eine Reihe unverständlicher Wörter auf Deutsch aus. Schmerz, decke nicht, Schmerzen nicht. Na schon, will nicht. Cassandra sagte mit Harfors trauriger Stimme, Trojas Ende war abzusehen. Wir waren verloren. Es klang so, als ob die Königstochter das Schicksal Nasrins verkünden würde. Was ich begreifen werde, bis es Abend wird, das geht mit mir zugrunde. Das sind die Zitate von Cassandras von Christa Wolf. Mit einem Kloß im Hals dachte Nasrin, hoffentlich passiert mir das nicht. Ich glaube, meine Zeit ist jetzt um.
Vielen Dank. Als nächstes möchte ich Ihnen gerne Tina Bruschmann vorstellen, die mit Literatur statt Brandsätze am Anfang auf eine andere Weise verbunden war, nämlich als wir uns vor einem Jahr zusammengetan haben als sächsische Autoren, um für Weltoffenheit und Empathie zu werben. Da waren wir am Anfang zu zweit und das hat für das Organisationsteam hinten und vorne nicht gereicht. Und da hat sich Tina gemeldet und meinte, sie würde gerne organisatorisch ein bisschen mit unterstützen. Und das war genau in dem Zeitraum, als sie ein fertiges Manuskript in einer Agentur abgegeben hat. Und keiner, ich glaube, sie selbst auch nicht, hätte sich ja träumen lassen, dass innerhalb kürzester Zeit ein Verlag gefunden war und dann das Buch jetzt im Februar erschienen ist. Und so freue ich mich heute, Tina Bruschmann nicht in ihrer Eigenschaft als Mitorganisatorin von Literatur statt Brandsätze, sondern als Autorin mit ihrem Debüt vorzustellen. Sie wurde 1975 in Thüringen geboren und lebt in Leipzig, hat soziale Verhaltenswissenschaft und Soziologie studiert, aber zwischendurch auch in ganz andere Bereiche hineingeschaut, in Jura-Vorlesungen. Sie hat an einer Förderschule gearbeitet, in einer psychiatrischen Klinik und kennt auch das Lehrerzimmer einer Berufsschule von innen. Gegenwärtig arbeitet sie als freie Texterin und wie gesagt ehrenamtlich für Literatur statt Brandsätze. Und ich hoffe, dass sie neben dem Schreiben für einen neuen Roman auch noch Zeit hat, Literatur statt Brandsätze weiter zu unterstützen. Ihr Roman ist erschienen im Residenzverlag, er heißt Lostage und verbindet auf eine schwebende Weise verschiedene Stränge. Am Anfang denkt man hat es mit Short Stories zu tun, bis man mitbekommt, dass die Figuren auf irgendeine Weise miteinander verbunden sind. Und sehr viel mehr möchte ich eigentlich vorher gar nicht sagen, oder soll ich?
Ich kann auch.
Dann bitte ich um einen kleinen Auszug.
Ja, vielen Dank für die wunderbare Einleitung. Lostage ist ein Episodenroman, das heißt, es gibt nicht eine Figur, sondern gleich 8 Hauptfiguren und ich würde Ihnen gern mit einem Textauszug eine dieser Figuren vorstellen und zwar ist das Maria. Maria ist eine junge Schriftstellerin, eine junge tschechoslowakische Schriftstellerin und sie lebt in der ehemaligen DDR, in der damaligen DDR und dort erlebt sie auch den 21. August 1968, also den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakei. Und davon handelt der Auszug, den ich Ihnen jetzt gern vorlesen möchte. An einem Sommertag. Maria sah Malte deutlich vor sich. Er lag in einem Stockbett, das so aussah wie das, in dem sie schlief. Er hatte ein Bein und einen Arm um ein Sturmgewehr geschlungen. Der Lauf des Gewehrs bohrte sich in seinen Unterkiefer. Malte lächelte und sagte wieder und wieder, »Die Kalaschnikow ist die Braut des Soldaten.« Maria öffnete die Augen, starrte auf die Matratze, die durch die Bettfedern des oberen Lattenrostes quoll. Nackt und schwitzend überlegte sie, ob sich das Bild traumwandlerisch in ihre Gedanken geschlichen oder ob sie es sich vorgestellt hatte, weil sie es sich vorstellen wollte. Sie drehte sich auf die Seite, blätterte in der Übersetzung des Manifests der 2000 Worte, Papierbögen, für die sie sofort aus dem Land fliegen würde, wenn man sie bei ihr fände. Hans hatte den Text aus Prag mitgebracht. Dieser Verrückte hatte den Zeitungsausschnitt einfach in seine Jackentasche gesteckt. Er hätte beim Hervorholen des Ausweises an der Grenze leicht herausfallen können. Hans im Glück nannte Maria ihn seitdem. Sie hatte Hans bei einer Lesung am See kennengelernt. Ein hagerer, blonder Kerl. Eigentlich nicht Marias Typ, aber seine Unbekümmertheit bereitete ihr Freude. Maria stand auf, ihr Kopf dröhnte, ihr Hals fühlte sich trocken an. Sie trank in gierigen Schlucken das warme Mineralwasser, das auf dem Tisch stand, sah durch die staubigen Scheiben des Hochhauses nach draußen. Hinter den Dächern ging glutrot die Sonne auf. Sie öffnete das Fenster, die Luft war warm und schwer, stickige Tage nach einem verregneten Sommer. Maria liebte die Stille, bevor der Berufsverkehr losging. Sie kochte sich eine Mokka, setzte sich, legte ihre Beine auf die Tischkante und las in dem Gedichtband, den ihr Hans geschenkt hatte. Ohne hinzuschauen, fischte sie sich eine Zigarette aus der Schachtel, zündete sie an und blies den Rauch an die Decke. Seine Lyrik hatte im Vergleich zu seinem grenzenlosen Wesen etwas Knappes. Maria schaute zur Tür. Sie glaubte, im Treppenhaus ein Geräusch gehört zu haben, was ungewöhnlich war für diese Uhrzeit, zumal in den Semesterferien. Das Wohnheim war wie ausgestorben, nur ein paar ausländische Studenten waren da. Sie stand auf, öffnete die Tür, sah in den langen, schmalen Gang. In gleichmäßigen Abständen folgte eine Tür auf die andere und ein Schuhabtreter auf den anderen. Sie hörte den Fahrstuhl nach unten rattern. Maria schloss die Tür und setzte sich an den Tisch. Auf der Straße fuhr eine Kolonne Militärfahrzeuge. Maria fragte sich, ob sie einen der Feiertage verpasst hatte, an denen so gern Militärparaden abgehalten wurden. Aber das wäre gestern Abend am See sicher zur Sprache gekommen. Maria stand rauchend vor dem Spiegel und prüfte sich. Sie hatte abgenommen, aber nicht genug, wie sie fand. Sie mochte es gern, wenn sich die Beckenknochen deutlich abzeichneten. Dann fiel ihr Blick auf einen Zettel, der am Boden lag. Jemand musste ihn unter der Tür durchgeschoben haben. Sie dachte unwillkürlich an Hans und ertappte sich dabei, dass ihr der Gedanke gefiel. Maria hob den Zettel auf. »Maria, es tut mir so leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Günther.« Maria verstand den Zettel des Hausmeisters nicht. Sie schaltete das Radio ein, wartete auf die 7-Uhr-Nachrichten. Die Sprecherin verlas eine offizielle Verlautbarung der Nachrichtenagentur TASS. Partei- und Staatsfunktionäre der GSSR haben sich an die Sowjetunion und andere Bündnisstaaten mit der Bitte gewandt, dem tschechoslowakischen Brudervolk dringend Hilfe zu erweisen, einschließlich der Hilfe mit Streitkräften. In Marias Kopf drehten sich die Worte, deren Bedeutung oder vielmehr deren Konsequenzen sie noch nicht verstand. Sie starrte auf den Zettel des Hausmeisters und sah ihren Händen beim Zittern zu. Dann wurde ihr schwarz vor Augen. Als sie wieder zu sich kam, lag sie auf dem Boden neben dem Tisch. Sie rannte zur Telefonzelle, die an der Ecke stand, wählte die Telefonnummer ihrer Großmutter, die Nummer ihrer besten Freundin, die Nummer ihres Onkels aus Prag, aber sie bekam kein Freizeichen. Um zu testen, ob es an der Telefonzelle lag, rief sie den Gemeindepfarrer an. Freizeichen, sie ließ es klingeln. Hallo? Maria sah an sich hinunter auf ihren Bademantel und die Hausschlappen, die sie noch immer trug. Ihr Kopf fühlte sich warm an. Maria hörte Franks Atem und ein Knacken in der Leitung. Maria legte auf. Sie schlich, so unauffällig es ging, zurück zum Wohnheim. Die Straßenbahnen und Haltestellen hatten sich längst mit Menschen gefüllt. Sie nahm den Weg durch den Botanischen Garten und schaute nach unten, um niemanden in die Augen sehen zu müssen.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank an Tina Puschmann und Fahimi Farsay. Wir müssen leider schon zum Ende kommen. Ich möchte nicht versäumen, Sie darauf hinzuweisen, dass wir als Literaturstadt Brandsätze jetzt ein Verein geworden sind. Wir heißen Lauter Leise e.V., Kunst und Demokratie in Sachsen. Wir möchten über solche Aktionen wie Literaturstadt Brandsätze hinaus auch andere kulturelle Aktionen in Sachsen machen, die zur Weltoffenheit und Empathie beitragen. Und unser aktuelles Projekt ist zurzeit ein Begrüßungsgeld-Container auf dem Augustusplatz. Vielleicht hat der eine oder die andere das schon gesehen, so ein blauer Container. Und im Inneren enthält er Fotos von Fluchtsituationen von DDR-Bürgern und Fluchtsituationen von Menschen, die heute ihre Länder verlassen müssen. Es ist ziemlich bewegend, die Fotos. Und wir haben diesen Container nach Leipzig geholt, weil der Ansatz ganz gut funktioniert. Es wurde schon mal an anderen Orten in Thüringen gezeigt, dass über diese Fotos Emotionen ausgelöst werden und in diesem geschützten Raum und über die Emotionen auch ein Gespräch möglich wird. Erinnerungen an die DDR hochkommen. Und dieser Verarbeitungsprozess des Umbruches um 89 ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um heute in Sachsen eine bessere Willkommen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.